ARD. MDR Klassik, der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen. Heute beginnen wir im Bach-Kanal eine neue, wiederum sechsteilige Serie, in der wir uns erstmals mit einer großen Sammlung für Tasteninstrumente von Johann Sebastian Bach beschäftigen, nämlich mit den französischen Suiten. So beginnt die erste französische Suite in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Und wir wollen uns dieser Sammlung ganz detailliert widmen. Für jede der sechs Suiten gibt es eine Folge, in der wir nun schon nach bewährtem Muster auf die Einzelstücke eingehen werden und jeweils auch noch allgemeinere Zusatzinformationen bieten wollen. Heute geht es also um diese D-Moll-Suite, aber zunächst mal ganz generell um die Entstehung der französischen Suiten. Michael, zuerst mal die Frage, das ist ja klar, wie kommt diese Sammlung eigentlich zu ihrem Namen? Ist der original oder nicht?
Ja, lieber Bernhard, es sieht so aus, als ob der nicht original ist. Jedenfalls scheint jetzt bei Bach selbst die Sammlung einen sehr wenig originellen Titel gehabt zu haben. Suite pour le clavecin, also Suiten für Cembalo. Der Name französische Suiten, der taucht das erste Mal auf, glaube ich, 1762 bei Friedrich Wilhelm Marburg in einer Veröffentlichung in Berlin eben mit Klavierstücken und im Vorwort werden die da eher beiläufig erwähnt. Derjenige, der dann mal als allererstes so richtig was dazu ausführt, ist im Jahre 1802, wenig überraschend, der erste Bach-Biograf Johann Nikolaus Forkel. Er schreibt über diese Stücke, man nennt sie gewöhnlich französische Suiten, weil sie im französischen Geschmack geschrieben sind. Seinem Zweck nach ist hier der Komponist weniger gelehrt als in seinen anderen Suiten und hat sich meistens einer lieblichen, mehr hervorstechenden Melodie verdient und so weiter. Es könnte also sein, dass dieser Titel tatsächlich einer ist, den die Nachwelt erfunden hat. Vielleicht auch aus einem besonderen Grund. Ich meine, es gibt daneben die Sammlung der sogenannten englischen Suiten. Der Titel war offensichtlich schon zu Bachs Lebzeiten in der Welt. Und vielleicht suchte man einfach nach einem Titel für diese anderen sechs Suiten, die sich irgendwie deutlich abtrennen davon. Das Komische ist jetzt nur, ich meine, wenn man jetzt unterstellt, französische Suiten sozusagen komplett im französischen Stil und englische Suiten total im englischen Stil, das geht halt nicht auf.
Was ist englischer Stil?
Was ist englischer Stil? Und in gewissen Dingen sind tatsächlich die englischen Suiten französischer als die französischen.
Da kommen wir noch drauf.
Kurzum, also vielleicht ist es so gewesen, dass im Umfeld von Karl Philipp Emanuel Bach, Hofcembalist in Berlin, diese Stücke kursierten, abgeschrieben wurden, dort irgendwo das erste Mal vielleicht der Titel französische Suiten auftauchte. Der hat sich dann jedenfalls eingebürgert.
Michael, wie französisch diese französischen Suiten und auch die englischen sind, das werden wir in jedem Fall in Ruhe klären in den nächsten Folgen. Aber erstmal möchte ich dich mal nach klaren Fakten wie immer fragen, nach Quellen fragen.
Fakten.
Ja, so sieht's aus. Wann und wo hat Bach diese Suiten komponiert?
Also, wir gehen davon aus, dass er irgendwie, nachdem er Anna Magdalena Wilke geheiratet hat und ihr ein Klavierbüchlein angelegt hat, auf die Idee gekommen ist, dort mal Suiten reinzuschreiben. Jedenfalls im Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach gibt ja genau genommen zwei. Das eine ist 1722 angelegt, das andere 1725. Da tauchen fünf der französischen Suiten in Bachs Autograph auf. Allerdings eben nicht in den Fassungen, wie sie dann später kursierten. Also wir nennen das gemeinhin Frühfassungen. Und deswegen gehen wir davon aus, dass Bach anfängt, diesen Zyklus auszuprägen, ohne dass der jetzt wirklich am Stück komponiert wird, irgendwann 17, 22, 23. Es kann aber auch sein, dass das Ganze sich bis 24, 25 gezogen hat.
Du hast gesagt, Frühfassung, spätere Fassung, die kursieren, das klingt nach keiner klaren Endfassung. Klär uns mal ein bisschen auf. Gibt es da große Unterschiede?
Naja, also vielleicht noch mal eine kurze Bemerkung zu den anderen wichtigen Quellen, die wir haben. Also es gibt jetzt außerhalb der Klavierbüchleins für Anna Magdalena Bach keine weiteren J.S. Bach-Autographe. Was ganz wichtig ist, wir haben 6 Suiten, wovon 4 zu den französischen gehören und dann auch noch BBV 818 und 819. Das sind so einzeln überlieferte Suiten. Sie sind im Kontext von Abschriften, die der aus Köthen stammende Bach-Schüler Bernhard Christian Kaiser kopiert hat, überliefert. Und zwar auch schon so 17, 22, 23, 24, 25. Der ist dann auch hier nach Leipzig gegangen, um hier zu studieren. An der Uni hat er weiterhin Unterricht bei Bach gehabt, wird später sogar in Köthen Schlossorganist. Mhm. Und der überliefert eigentlich sehr wertvolle Quellen, die dann schon die Stücke in teilweise anderen Fassungen bringen, als sie im Klavierbüchlein für Anna Magdalena stehen. Und dann ganz wichtig, Bachs Schwiegersohn Johann Christoph Altnikoll. Von dem sind eigentlich, wenn man so will, die Hauptquellen überliefert der Stücke. Und da wirkt das Ganze noch ein bisschen elaborierter, noch ein bisschen runder. Ja, was sind die Unterschiede zwischen den Fassungen? Verzierung, mal einzelne Töne. Manchmal ist die Stimmführung anders, etwas eleganter. Die Satzreihenfolge unterschiedlich. Das merkt man sehr deutlich in der Hammel-Suite. Da gibt es dann plötzlich auch mal ein Trio, was einzeln überliefert ist, BBV 929. Auch in der Estor-Suite, da kommt dann ein Präludium dazu. Wollen wir da mal reinhören vielleicht?
Ja, gerne.
Ja.
Ja, das ist ein Präludium, das es wahrscheinlich als Ergänzung geschafft hat in die Es-Dur-Suite. Benjamin Allard hat das eingespielt in seiner großartigen Gesamteinspielung aller Tastenwerke von Bach. Interessante Ergänzung in jedem Falle.
Absolut. Und dann ist es auch praktisch die einzige der französischen Suiten, die eben nicht mit einer Allemande beginnt, sondern, Klammer auf, wie sich's zum Beispiel in den englischen Suiten gehört, mit einem Präludium.
Man kann natürlich jetzt fragen, warum gibt es von Bach nicht so eine klare Endfassung oder eine Fassung letzter Hand, so wie wir das von anderen Werken kennen, zum Beispiel von den Partiten?
Ja, ich wäre mir gar nicht sicher, ob es die jetzt wirklich nicht gegeben hat. Es kann ja auch sein, dass jetzt schlichtweg die große amtliche Reinschrift, wie wir sie jetzt vom wohltemperierten Klavierteil 1 haben, einfach mal existiert hat und verloren gegangen ist. Ja. Zugleich zeichnet sich aber eben ab, auch durch diese Überlieferung von vielen Abschriften von Schülern Bachs, dass die französischen Suiten eben ähnlich wie die Inventionen oder eben auch das wohltemperierte Klavier einfach zum Standard-Lehrrepertoire Bachs gehörten. Und da ist es eben auch verschiedenen Präludien und Fugen aus dem wohltemperierten Klavier eigen, dass man da mal in einzelnen Abschriften Varianten hat. Und dann ist es immer schwierig zu sagen, sind die auch wirklich alle sozusagen durch Bach selbst bedingt? Amtlich sind das fixe Ideen beim Unterrichten oder hat sich er vielleicht sogar mal gelegentlich der Schüler über den Lehrer gestellt? Kann man alles nicht so richtig sagen. Also ich wäre jedenfalls vorsichtig, Bach zu unterstellen, hier hätte er mit Ansage verweigert, eine finale Fassung irgendwie mal herauszugeben.
Also vielleicht finden wir die ja noch, mal sehen, aber vielleicht noch eine letzte allgemeine Frage zu dem gesamten Zyklus der französischen Suiten. Es ist ja ein ziemlich ähnliches Prinzip, nachdem diese Suiten aufgebaut sind. Kannst du das noch ein bisschen näher bringen?
Ja, und das macht, glaube ich, wirklich diesen Zyklus besonders. Er ist vielleicht von draußen draufgeschaut, also wenn man jetzt nur auf die Werktitel schaut, der ordinärste, der gewöhnlichste Zyklus, weil alle Suiten haben zwischen 6 und 8 Sätzen. Die ersten 3 Suiten sind in Moll, D-Moll, C-Moll, H-Moll. Die anderen 3 Suiten in Dur, S-Dur, G-Dur, E-Dur. Und es gibt immer die Stammsätze Allemande, Coran, Sarabande, Jig und hier und da zusätzliche Tanzsätze. Was es aber eben nie gibt, ist ein eröffnendes Präludium. Ja, also insofern ist ein Beispiel, was wir jetzt gehört haben, was eben mal in einer Abschrift überliefert ist, das tanzt total aus der Reihe. Und damit steht eigentlich Bach sehr in einer durchaus langen Tradition. Und formal kommt das erstmal nicht besonders aufregend daher. Aufregend wird es erst, wenn man in die Noten reinschaut und die Musik hört.
Dann machen wir das doch mal. Für die erste Suite in D-Moll beginnt mit einer Allemande.
Wir merken hier sehr ernster Charakter, wirkt auch durchaus traditionell, aber es ist natürlich sehr polyphon gearbeitet, sehr gesanglich. Das ist ja auch etwas, was ja schon der Vogel herausgestellt hat, dass diese Suiten eben verglichen mit anderen Klaviersuiten, Partiten irgendwie besonders gesanglich daherkommen, was auch eine sehr klassische Sache ist. Wir haben jetzt gerade die Allemande gehört, hören wir doch mal als nächstes in die Courante hinein und dann auch noch in die Jig. Da sieht man einfach diese motivischen Verknüpfungen, dass tatsächlich sich mit dem neuen Tanzsatz natürlich auch die Taktart änderte. Ja, also die Courante steht natürlich in einem ungeraden Metrum, aber so eine Grundmotivik verbindet einfach diese Sätze. Und das ist nichts, was Bach erfunden hat, sondern das ist auch was sehr Traditionelles, aber eben hier mit der ganzen Kunst des Bachschen Kontrapunkts vorgetragen. Das ist schon eindrucksvoll.
Also erst die Courante und dann die Jig. Courante und Jig mal hintereinander mit dem gewissen thematischen Konnex, den es da gibt, aus der D-Moll-Suite. Und dazwischen stehen 2 Sätze, nämlich eine Sarabande und das Menuett. Und die Sarabande ist schon etwas sehr Besonderes, nicht?
Also ich liebe das Stück und ich bin jetzt mal ganz neugierig. Bernhard, ich habe jetzt hier in der Vorbereitung auf diesen Podcast dieses Stück wieder und wieder gehört, weil ich mir dachte, Mensch, das kennst du doch aus einem anderen Kontext, dieser Harmonienfolge. Ist dir was aufgefallen?
Das ist die da 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 da. Dieses Thema.
Ja.
Gibt es eine Kantate dazu? Gibt es eine Arie?
Ja, genau so bin ich rumgerannt jetzt tagelang. Und also das Kopfmotiv könnte man sagen, wir setzen uns mit Tränen nieder, Matthäus Passion.
Ja.
Aber dann die harmonischen Verläufe exakt und zwar über mehrere Takte hinweg. Na, das ist nichts anderes als das Et Misericordia aus dem Magnificat.
Natürlich.
Ja, ja. Völlig allerdings im anderen Metrum. Und das kann kein Zufall sein. Ich meine, das Magnificat ist 1723 entstanden. Wir haben ja einen ähnlichen Fall. Es gibt ja in BWV 997 diese C-Moll-Lauten-Suite, wo ja in der Sorbonne tatsächlich dieses wir setzen uns mit Tränen nieder irgendwie verarbeitet ist. Aber hier ist es fast noch stichhalter. Es sind genau diese Harmonien aus diesem wirklich eindrucksvollen Magnificat-Satz. Also ich meine, Et Misericordia und seine Barmherzigkeit wäret immer für und für bei denen, die ihn fürchten. Tja, was ist das jetzt für eine Aussage? Ist das so ein kleines Soli Deo Gloria, was er hier hineingemogelt hat? Aber hören wir es mal nebeneinander. Das kann doch kein Zufall sein, oder?
Kann kein Zufall sein. Erst dieser Ramont und dann Et Misericordia aus dem Magnificat. Also erstaunlich, diese Übereinstimmung. Erst dieser Rabande aus der D-Moll-Suite, dann Et Misericordia aus dem Magnificat. Beides von Johann Sebastian Bach. Ähnliche, fast identische harmonische.
Kennst du das, dass man manchmal tagelang rumrennt und denkt, Mensch, ich kenne das irgendwoher. Ich habe dann schon an mir gezweifelt und dachte, oder war das jetzt irgendwo aus der Winterreise und gar nicht.
Aber dann, auch das wäre nicht schlecht gewesen. Aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich, dass es eine Lecture mal gab von Andras Schiff in Berlin im Boulez-Saal über die französischen Suiten und er das genau dort an dieser Stelle auch
hat
gesagt hat.
Okay. Ja. Ah, da war der Schiff schneller als der Maul.
Aber schön. Also da haben wir wieder mal was gefunden. In jedem Falle ist dieser Rabande vor dem Magnificat entstanden, obwohl wir wissen es nicht. Vielleicht hat er ja irgendeine Arie schon vorher mal geschrieben.
Irgendwie lag es in der Luft, diese Harmonienfolge.
Sehr schön. Dann gibt es noch nach dieser Sarabande ein Menuett-Pärchen, was auch wieder ganz interessant gestaltet ist.
Ja, also man würde jetzt denken, bei Menuett-Pärchen sozusagen zwei gleich lange Menuette, vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Charakter, aber ähnliche Thematik. Hier ist das Ungewöhnliche, das zweite ist doppelt so lang wie das erste. Also es ist jetzt nicht einfach sozusagen ein Trio-Satz, der noch hinten dran gehangen ist. Ja, und auf was ich mich auch immer freue bei dieser Suite, ist natürlich die Jig, der Rausschmeißer. Hier ganz streng fugiert, also nach den sehr gesanglichen Sätzen ist das hier nochmal, sagen wir mal, die Materialschlacht am Schluss und rundet eine wirklich sehr vielschichtige, erstmal sehr ernst daherkommende erste französische Suite sehr wirkungsvoll ab.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.